Früh während des Kaffeetrinkens. Muss ich nochmal wiederholen? Okay. Also früh während des Kaffeetrinkens horche ich normalerweise eine CD, also irgendeinen Vortrag oder Predigt, natürlich nicht die ganze Predigt, den ganzen Vortrag. Kaffeetrinken dauert ja nur 10 Minuten. Am nächsten Tag wird es halt dann fortgeführt. Und vor 4 Wochen habe ich, also heute vor 4 Wochen am Sonntag früh, eine CD gehört, die mich schwer beeindruckt hat. Und ich gehe am Sonntag normalerweise dann bei uns oben in Tiersheim, das in der Nähe von Wunsiedel, wenn es jemand kennt, in Tiersheim in die EFG. Und da habe ich auch so alle 2, 3 Monate zu predigen. Und als ich da dort war, und da hat der Alex, 32-Jähriger, die Predigt gehalten. Und da war ich doch sehr erstaunt, dass das fast in die gleiche Kerbe geschlagen hat. Ich habe gedacht, habe ich nicht ähnliche Gedanken heute früh in der CD gehört? Der Alex, der predigt, naja, nicht 0815, sondern 0816. Das heißt, es ist immer ein bisschen herausfordernd, sehr schön. Predigt darf ja auch mal herausfordern. Natürlich auch liebevoll, aber wie gesagt, ist immer so ein kleiner Stachel dabei, wo man dann später dran denkt. Genau. Ich habe mir die CD damals nochmal gekauft von ihm und sage da mal einfach mal 3, 4 Sätze draus. Also halt auch über den Heiligen Geist. Ich weiß, den Bibeltext hat er verschiedene gehabt. Nimmer. Es ist ein Qualitätsmerkmal des Heiligen Geistes, dass er nicht berechenbar ist, sondern er ist in seinem Handeln souverän. In Johannes 3, Vers 8 steht, der Geist weht, wo er will. Er interessiert sich, das war dann gut, er interessiert sich nicht für deine Agenda und meine Agenda, sondern er hat seine eigene. Guter Satz. Wollen wir uneingeschränkt regiert werden vom Heiligen Geist? Das wird unser Denken sprengen, weil er manchmal etwas sagt und tut, was nicht in unser Raster passt. Das heißt also, nochmal kurz zusammengefasst, der Heilige Geist leitet nicht immer unbedingt so, wie du es willst und wie ich es will, sondern er hat seinen eigenen Führungsstil und seinen eigenen Plan oder wie der Alex gesagt hat, seine eigene Agenda, also seinen eigenen Ablauf. Er weiß am besten, was nach der Reihe kommt. Und will uns am besten, kann er uns segnen, wenn wir eben in seine Spuren gehen. Ich sag's mal so, er kann uns auch segnen, wenn wir das mal nicht checken oder so. Sonst wären wir vielleicht aufgeschmissen. Aber trotzdem ist es jetzt eben, ist mir wichtig, oder das war mir bei dem Vortrag schon wichtig, wie geht man denn auf dem Heiligen Geist, wie führt er und wie geht man drauf ein? Genau. In Römer 8,14 kennt ihr wahrscheinlich alle die Stelle. Ich habe es früher immer in Lutherdeutsch gelernt, die Sachen, deswegen kann ich meist das Zeug Lutherdeutsch auswendig. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Jetzt dieses Wort treiben oder antreiben ist zwar ein schönes Bild, wie ein Motor, der halt angetrieben wird, aber das steht eigentlich nicht da. Sondern das Verb, das hier gebraucht wird, heißt ganz einfach leiten, führen. Und auch die Satzkonstruktion vom guten Martin Luther, der ja sonst, wie gesagt, sehr gut übersetzt hat, war klasse Arbeit, ist auch nicht ganz perfekt. Hier steht das Verb nämlich, gut, das ist jetzt Deutschunterricht, nicht in Aktiv, sondern in Passivform. Hier steht ganz wörtlich, diejenigen, die vom Geist Gottes geleitet werden, das ist passiv. So übersetzt zum Beispiel die Elberfelder. Man kann es vom Griechischen her aber auch noch anders übersetzen, das finde ich noch schöner, so übersetzt zum Beispiel die Schlachterübersetzung. Diejenigen, die sich vom Heiligen Geist leiten lassen. So kann man es übersetzen und das finde ich noch ein bisschen prägender, weil das ja ganz deutlich macht, der Heilige Geist will führen und die Frage ist, lasse ich mich denn von ihm führen oder mache ich meine eigene Leitung und Führung? Genau. Jetzt aber, was heißt denn konkret, sich vom Heiligen Geist führen lassen? Gut, da könntet ihr wahrscheinlich bessere Predigten halten als ich oder so, aber ich sage halt einfach mal, was mir auf dem Herzen liegt. Es gibt manche biblische Geschichten, die das sehr schön deutlich machen. Zum Beispiel, also für mich eines der deutlichsten Geschichten ist Apostelgeschichte 16. Da heißt es, dass der Paulus und der Silas sich aufgemacht haben auf die zweite Missionsreise. Sie haben irgendwie innerlich gewusst, dass sie das machen sollen. Aber sie haben keine Landkarte und keinen Routenplaner mitbekommen. Das heißt, sie mussten unterwegs sagen, ja, wo sollen wir denn jetzt weitergehen? Und da heißt es, also Apostelgeschichte 16, sie gehen zunächst in einige Gemeinden, die von der ersten Missionsreise her schon bekannt waren, wo ja auch einige Menschen zum Glauben an Jesus gefunden hatten. Da waren sie zunächst. Und dann Neuland. Die Frage ist, wo? Der Paulus hat ja sehr strategisch gedacht und hat gedacht, ganz wichtige Städte sind in der Asia, in der Gemeinde, also in der vorderen Türkei, das hat man früher Asia genannt. Und er und seine Freunde Silas, die wollten schon dorthin gehen, aber sie haben einen Strich durch die Rechnung bekommen. Das war nicht die Agenda vom Heiligen Geist. Wir wissen leider nicht, war da irgendwo ein Zettel vom Himmel gefallen, war beiden plötzlich schlagartig wichtig, wir sind hier falsch. Ich denke immer, liebe Bibel, hätte halt noch einen Satz dazu geschrieben, weil wir wollen doch auch wissen, wie das ganz praktisch geht. Naja, aber steht nicht da. Aber ich lese einfach mal vor, Apostelgeschichte 16, Vers 6 ist es, glaube ich. Weil ihnen vom Heiligen Geist gewährt worden war, das Evangelium in der Landschaft Asia zu verkündigen. Ich sage mal gleich in Klammern dazu. Jetzt sollten sie nicht dorthin. Bei der dritten Missionsreise, etwa 3 Jahre später, waren sie dort. Und zwar über 2 Jahre in Ephesus. Also das heißt, der Heilige Geist, der weiß auch, dass Asia wichtig ist. Das weiß der sehr wohl. Aber er sagt, jetzt nicht. Aus irgendeinem Grund. Später. Und da sage ich dann noch ein paar Beispiele dazu. Das ist eben interessant. Ja, genau. Man fragt sich dann, ja, warum denn jetzt nicht, wenn man strategisch denkt wie der Paulus? Und dann heißt es eben, was haben sie gemacht? Sie zogen durch Phrygien und Galatien, als sie nach Mysien, immer ein Stückchen weiter hoch in der Türkei, kamen, versuchten sie nach Bithynien ganz oben zu reisen, aber der Geist Jesu ließ es ihnen nicht zu. Da zogen sie an Mysien vorüber und kamen hinab nach Troas. Und erst in Troas kriegen sie jetzt wirklich ziemlich klare Anweisungen, wie es weitergehen soll. Ich sage es noch einmal, weil mich das beeindruckt. Ich finde vorbildlich, wie der doch so gescheite Paulus sein Wissen zurück und jetzt sagt, wir müssen doch jetzt dann über, weil das ist jetzt dran, das Strategische. Er wusste, dass er viel weiß, aber nicht alles. Er wusste, dass er einen guten Blick hatte für die Sachen, aber nicht den Überblick. Den hat nur Gott. Ich fahre alle 2 Wochen donnerstags immer nach Haßfurt. Da war in der Nähe meine alte, frühere Gemeinde, die letzte. Und dort habe ich in Haßfurt einen Hauskreis seit knapp 10 Jahren, den ich leite. Und da haben wir das letzte Mal, wir machen das Lukas-Evangelium durch. Und da haben wir das letzte Mal Lukas 5 gehabt, die Geschichte, kennt ihr vom Petrus, Fischzug. Sie fischen nach nichts und dann treffen sie Jesus am Ufer. Und Jesus sagt, bei helllichtem Tag, jetzt fahrt er raus, dann fangt er noch was. Normale Fischer macht das nicht. Aber wie antwortet Petrus? Das ist eben interessant. Meister, wir haben die ganze Nacht also versucht und haben nichts gefangen, aber auf dein Wort hin fahre ich nochmal raus. Das Wort Meister ist im Griechischen ein interessantes Wort. Das heißt Epistates. Epi heißt immer oben oder drüber und States stehend. Du stehst drüber. Also der Petrus sagt es praktisch, gut, der Petrus hat nicht Griechisch gesprochen, sondern Hebräisch, aber ist es mal wurscht. Hier steht halt das griechische Wort, das einfach deutlich macht, du stehst drüber über der ganzen Problematik. Und da habe ich gedacht, ja, genau, wenn ich das für mich oder wenn ihr das für euch, wir haben nicht den Überblick, den hat nur Jesus, den hat bloß Gott der Vater, den hat bloß der Heilige Geist. Wir sehen immer bloß so, ja, in Mathe so einen kleinen 50-Grad-Winkel oder so, aber er sieht die 360. Er hat den totalen Überblick. Und deswegen weiß er eben, wann was wie dran ist. Genau. So, jetzt wollte ich euch aber vor allem das erzählen. was mich an dieser CD begeistert hat. Das heißt also, die Predigt ist gar nicht von mir, sondern von dem, der auf der CD gesprochen hat, im Wesentlichen, nämlich von einem, ich weiß nicht, ob den jemand schon mal gehört hat, Tom Jewett, Jewett geschrieben, Tom Jewett, wohnt in Australien oder Neuseeland, ich weiß nicht genau, dort ist er jedenfalls sehr oft. Und der war vor 15, 20 Jahren mal in Hof und da habe ich ihn gehört und da habe ich gedacht, boah, das ist gut. Und die CD habe ich mir damals gekauft und eben jetzt zufällig in letzter Zeit mal gehört. Und er sagt Folgendes. Er hat einen Vortrag überschrieben, ist ja alles in Englisch. God Incidences. Ist hier irgendjemand, der wahnsinnig gut in Englisch ist? Ist nämlich ein bisschen schwer zu übersetzen. Also praktisch Ereignisse, die von Gott überraschend arrangiert sind, sagen wir mal so. Also nicht zufällig oder so, sondern irgendwas überraschend arrangiertes von Gott. God Incidences. Und es hat eben er, der Tom Jewett und seine Frau Anne, einmal sehr, sehr deutlich erlebt und das erzählt er da auf dieser CD. Und weil mich eben das so beeindruckt hat, habe ich gedacht, das sage ich euch weiter, weil ich finde es ermutigend. Also es ist jetzt dann heute sozusagen leider keine Auslegung von einem biblischen Abschnitt, was ja auch sehr gut ist, sondern mehr Erlebnisse, die aber deutlich machen, was in der Bibel steht über Heiligen Geist und über Leitung. Der Tom und seine Frau, die waren damals in Neuseeland gewohnt, und zwar auf der Nordinsel, die ist ja getrennt, auf der Nordinsel. Und eines Tages hatte er innerlich den ganz festen Eindruck, er soll einem Mann auf der Südinsel in Christchurch, ist ja eine große Stadt, etwas ganz Bestimmtes sagen. So. Das war ihm schon lang auf dem Herzen gelegen, schon wochenlang. Und eines Tages sagte er zu seiner Frau, los, jetzt fahren wir, ich möchte es jetzt endlich erledigt haben. Und dann sind sie eben losgefahren und mussten vom Norden erstmal mit der Fähre rüber auf die Südinsel. Und er sagt, wir sind dann mit unserem Auto an eine T-Kreuzung, also wo es bloß noch links und rechts geht, gekommen. Und da war uns klar, also wenn man sich das vorstellt, man kommt vom Norden nach Süden und kommt an der T-Kreuzung, dann liegt Christchurch liegt im Osten, also darüber links. Bei euch geht es natürlich darüber. Also okay. Also nach links. Und er sagt, ich bin an die Kreuzung gefahren und mir war klar, ich muss nach links. Ich drehe mein Rad und es geht nicht. Er hat gesagt, mit aller Kraft hat er versucht und das Rad ist immer wieder zurück. Und da hat er gesagt, eben, ich finde ich klasse, der Tom ist ein sehr geistlicher Mensch, er hat gesagt, God must say something. Also Gott sagt uns da anscheinend irgendwas. Und hat dann gesagt, na gut, dann fahren wir eben die Westseite runter. Jetzt ist es aber Neuseeland, ich weiß nicht, war schon mal jemand dort? Nicht, ich auch nicht. Es geht praktisch von Norden nach Süden, kann man sagen, in der Mitte der Insel, also von Norden nach Süden, ein ziemlich hohes Gebirge. Und es ist sehr schwer, von der einen Seite auf die andere zu kommen. Jetzt, Sie wussten, wenn wir jetzt die Westseite runterfahren, dann wird es lange dauern, bis wir hinüber auf die Ostseite nach Christchurch kommen. Und er sagt, wir sind ungefähr 200 Kilometer gefahren. Schon lang, ne? Wenn du weißt, hier bin ich falsch. 200 Kilometer runter, bis er dann endlich, er sagt, zum St. Josef Gletscher, das ist so ein ganz hoher Pass, da kann man oben drüber fahren, bis sie dorthin gekommen sind. Genau. Also bis daher ist es schon interessant, wie Gott sie anscheinend leitet und es nichts zu verstehen. Dann sagt er, mit einem Mal hatte ich schwere Zahnschmerzen, eine Riesenblombe ist rausgefallen. Und er hat sich überlegt, was mache ich jetzt? Wir fahren jetzt nicht wieder die 200 Kilometer zurück zum Zahnarzt. Schauen wir mal, ob da irgendwo da oben vielleicht der Zahnarzt ist. Und er sagt, sie sind darauf gefahren und er hat sich sehr nett ausgedrückt in Englisch, in einer ganz kleinen Stadt. Er sagt, One Horse Town, ein Pferdstadt. Wir sagen Kuhdorf, ne? Ein Pferdstadt, genau. Und dann ist seine Frau, die Anne, gleich aus dem Wagen rausgesprungen und hat die Leute gefragt, gibt es hier einen Zahnarzt? Die Leute sagen, ja, sie sind sehr richtig, genau auf der anderen Straßenseite. Es war Freitagnachmittag, 16 Uhr. Da ist nicht mehr Hochbetrieb, meistens beim Zahnarzt. Er ist reingegangen in den Raum und war der Raum und hat festgestellt, kein Mensch ist da. Hat dann geklopft bei der Praxis und als er reinkam, schaut der Arzt ihn kurz an, zeigt mit dem Finger auf ihn und sagt, I know you, ich kenne dich. Und das Ergebnis war, ich sage, 3-4 Jahre vorher hat er in Sydney in Australien mal Vorträge gehabt und da war der Arzt dort. Das sind 1.500 Kilometer. Und jetzt hat er ihn gesehen und sagt, I know you. Und es ist eben, jetzt wird es interessant, weil jetzt zeigt sich nämlich langsam, wie die Fäden vor Gott gespannt sind, nicht vor ihm. Der wäre ja gar nicht herkommen zu dem. Da hat er jetzt nämlich einiges erlebt. Und zwar, genau, der Arzt hat dann erstmal seinen Zahn repariert, das war Nebensache. Und dann haben sie sich ein bisschen miteinander unterhalten. Und unter anderem hat der Arzt erzählt, dass seine Frau und er leider kein Kind bekommen können, obwohl sie es gern hätten. Und dann sagte Tom, dann haben wir eben gebetet. Und als wir zu Hause waren, ein Jahr später haben wir gehört, sie bekommen jetzt, habe jetzt doch ein Kind bekommen. Und dann sagte, sehr schön sein Kommentar, it's amazing what prayer can do. Also es ist erstaunlich, was Gebet tun kann. Wenn ich sowas höre, ich sage es ganz ehrlich, dann denke ich oft, ach, das sind wohl die Leute, die Heilungsleute, die sagen ein Wort und es funktioniert immer. Klare Sache, bei ihm nicht. Er ist ein ganz normaler Mensch. Bei ihm funktioniert es auch nicht immer 100%, aber er rechnet damit. Und das finde ich zentral. Also, was ist, Sie haben jetzt nicht gewusst, als Sie gebetet haben, ach guck, du bist ja schwanger. Geht es nicht, so schnell geht es, glaube ich nicht, ich kenne mich nicht aus. Aber jedenfalls ein Jahr später haben Sie das halt gehört. Okay, also wie gesagt, manchmal sagen Leute sehr schnell, braucht die Geschichte gar nicht weiter erzählen, das regt mich schon auf, wenn ich das höre. Aber der Tom, ist, man müsste direkt mal vor, der ist ein ganz geerdeter Mensch. Dann hat der Zahnarzt gesagt, ihr müsst jetzt leider gehen, weil heute Abend bin ich noch bei einem Gebetstreffen. Ich muss jetzt zu einem Gebetstreffen fahren und Tom und Anne wollten sich verabschieden und da kommt ein Telefonanruf rein. Und der Mann am anderen Ende sagt, wir können heute leider das Gebetstreffen nicht bei mir machen, es muss bei dir sein, beim Zahnarzt. Da sagt der Zahnarzt drauf, you better stay, also ihr bleibt besser noch da. Und jetzt wird's eigentlich, da wird's eigentlich erst interessant, also richtig interessant, nämlich diese 5-6 Gebetsleute sind gekommen und machen gleich deutlich, sie kommen wegen einem bestimmten schwerwiegenden Gebetsanliegen. Das wollen sie heute Abend durchbeten. Der Tom hat gesagt, er wusste nicht, um was es geht. Aber haben die gesagt, wenn du schon hier bist, bevor wir beten, kannst du doch einfach uns erzählen, was ihr gerade erlebt habt. Und da hat der Tom halt das erzählt, was ich gerade gesagt habe. Da haben sich die 5 Beter zusammengetan, Köpfe zusammen. Und als sie fertig waren, haben sie gesagt, wir sind wegen einer Sache gekommen und dafür beten wir auch noch. Aber bevor wir das machen, sag uns doch einfach, was dir auf dem Herzen liegt. Der Tom sagt, I was totally puzzled. Also ich war da ratlos. Ich habe doch gerade erzählt, was soll ich denn jetzt noch erzählen? Aber trotzdem, ihm waren ja Sachen auf dem Herzen gelegen. Und es ist interessant. Er sagt, ich hatte kaum ein paar Sätze gesagt, da schreit einer, that's the answer, das ist die Antwort. Er sagt, ich weiß bis heute nicht, was die Frage war. Von ihrem Gebet, was sie wollten, das war die Antwort. Und er sagt, ich weiß nicht, was die, aber das muss er ja nicht wissen. Gott wusste die Frage, Gott wusste die Antwort. Und er hat einen Tom gebraucht, dass er jetzt hier ist und irgendwas sagt und weiß gar nicht, dass es die Antwort ist. Ist doch gut, ne? Und ich denke einfach, das ist nicht bloß beim Tom, das könnte sogar bei uns auch manchmal so sein. Dass man einen Satz sagt und plötzlich sagt einer, oh, noch gar nicht drüber nachgedacht. Okay. Und dann am nächsten Tag sind sie eben endlich dann weitergefahren nach Christchurch zu dem Mann. Er hat gar keine Adresse gehabt, aber sie haben ihn gefunden. Und er sagt, als wir zu dem Mann kamen, abends sind sie angekommen und am nächsten Früh sind sie zu dem Mann hin. Und als sie hinkamen, sieht er gleich, der ist ziemlich abgemagert, sieht sehr ungesund aus, also gar nicht gut. Und der Mann fragt sie, wann seid ihr denn nach Christchurch gekommen und wann fahrt ihr wieder? Sagt der Tom, gestern Abend sind wir gekommen, morgen früh fahren wir wieder. Plötzlich steigt dem Mann das Blut ins Gesicht und er sagt, ich war bis gestern Abend weg und morgen muss ich auch wieder fort. Das heißt, genau der Tag fahren die oben bei der T-Kreuzung links, treffen sie keine Menschen an. Versteht ihr? Also das konnten sie ja nicht wissen, weil ich weiß nicht, wie ihr reagiert. Ich habe mir gedacht, was würde ich an dieser T-Kreuzung denken? Ich würde sagen, ich sag's nicht, darf nicht laut sagen, dass ich mich ärgern würde, sage ich es da mal nicht. Aber ich würde halt, vielleicht würde ich den Motor abstellen und sagen, passt was nicht oder so, oder warten wir mal 10 Minuten, versuchen wir es nochmal. Und ich würde mich fragen, habe ich etwa falsch verstanden, dass ich jetzt nach Christchurch soll? Soll ich vielleicht woanders hin? Das kann man sich ja fragen. War das wirklich von Gott? Ja, es war von Gott. Also es ist interessant, ne, wenn man nicht immer Geschichten bloß hört, sondern wie würde ich da reagieren? Also hier sieht man ja, Gott hat sie wirklich den Weg geführt, ohne dass sie es wollten. Und der eben sagt, heute ist der eine Tag. Genau. Ja, dann auf dem Heimweg, das mache ich jetzt nicht mehr lang, auf dem Heimweg haben sie nochmal so eine kleine Sache gehabt. Sie sind zur Fähre, eben um zur Nordinsel wieder rüber zu fahren und mussten sich in eine ganz lange Schlange einordnen und wussten, die Fähre, die streikt jetzt bald. Also schauen wir, dass wir noch rüberkommen. Streik ist angesagt. Und er sagt, wir waren direkt vorne an der Fähre. Der Letzte sagte, nein, ihr nicht mehr. Also Fähre fährt jetzt los. Ich habe gedacht, jetzt haben wir schon 2 Stunden gewartet. Ne, jetzt sind wir da vorne. Genau, was ist passiert? Sie sind wieder zurück zu ihrem Campingplatz, halt, wo sie ihren Karawan immer aufgestellt haben. Und dort hatte seine Frau noch ein Gespräch mit einem jungen Mann, den sie nicht kannte. Und der war ganz durcheinander, war kurz vor dem Selbstmord gestanden und ist dadurch noch zum Glauben an Jesus gekommen. Und dann war sozusagen, konnten sie straight on Richtung Heimat fahren. Genau. Und er fasst seinen Vortrag so zusammen. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten zusammenwirken, heißt es ja, Römer 8, 28. Und er sagt, wir können sehen und glauben, dass Gott volle 100% die Umstände kontrolliert. Und als ich das eben gehört habe, und deswegen gebe ich das an euch weiter, ich habe das jetzt erzählt und habe gesagt, ich will gerne ermutigen. Es könnte jemand sein, vielleicht hier nicht, aber in anderen Gemeinden glaube ich schon, dass jemand sagt, das hat mich nicht sondern entmutigt. Entmutigt. Warum? Weil das so, was die alles erleben, ich erlebe nichts. Nur dann entmutigt es, ne? Ist klar. Das hätte ich einmal gerne erleben. Okay, da sage ich dann mal, sage ich mal 2 Sachen dazu, wenn man so oder in die Richtung denkt. Erstens, der Tom und Anne haben das auch nicht dauernd erlebt. Aber ab und zu eben schon. Und vor allem zweitens, wenn du oder wenn ich das für uns selber so sehen, dass wir doch leider anscheinend da viel zu wenig oder gar nichts erleben, dann sage ich da auch 2 Sachen dazu. Erstens, es könnte sein, dass Gott zwar immer wieder mal in unserem Leben wirkt, wir es aber gar nicht merken. Und dass wir dann beten sollten, Herr, öffne mir doch die Augen, dass ich sehe, wie du in meinem Leben wirkst. Vorhin habt ihr das Lied, das habe ich nicht gekannt. Make us aware your presence oder so ungefähr. Weißt du, was ich meine? Wie heißt es schnell? So ähnlich hat es geheißen. Also, dass wir wirklich merken, deine Gegenwart wirklich merken oder beziehungsweise glauben, dass du da bist oder dass du durch uns. Sonst eben, manchmal denkt man, pff, bei mir passiert nichts. Ne? Und dass wir da wirklich beten und dass an Gott, der Heilige Geist, die Augen auftut, doch, da passiert was. Und zweitens eben, wenn es tatsächlich so wäre, ich glaube es nicht, dass bei uns alles in gewisser Weise immer nach Schema F läuft, eins nach dem anderen und es tut sich nichts, dann wäre es schade. Und dann schließe ich jetzt mit dem, was der Tom selber gesagt hat, was ihn auf die Sprünge geholfen hat, ein Buch. Ich weiß nicht mehr, ob es das noch gibt. Das ist von einem südafrikanischen Bischof. Konnte den Namen gar nicht nennen. Und das Buch heißt Your God is too small. Dein Gott ist zu klein. Er hat gesagt, dieses Buch hat ihm auf die Sprünge geholfen und dass er eben damit rechnet, dass Gott groß ist und dass er in mein Leben wirkt. Und das wünsche ich mir und das wünsche ich euch, dass wir die beiden Sachen, dass wir es erstens sehen, dass wir es merken und dass Gott wirklich so wirkt. Auch manchmal, wie wir es gar nicht wissen. Ich denke oft, ich habe mal eine Predigt gehalten. Entschuldigung, die war gut. Das war in meiner Gemeinde. Und danach kommt jemand zu mir und sagt, den Satz, was ich gesagt habe, der war klasse. Sagte mir den Satz, denke ich. Hä? Wo war denn der Satz? Der war vielleicht unter Punkt 2c Alpha oder irgendwie war es ein Nebensatz. Und das war genau seiner. Ist doch gut, ne? That's the answer, heißt es dann. Das ist die Antwort. Okay, Amen.